Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Die Bestseller-Autorin Maike Winnemuth, die vielleicht einige von euch kennen, hat mal überschlagen, wie viele Bücher sie in ihrem Leben vermutlich noch lesen kann. Und sie hat festgestellt, dass das selbst bei einem ziemlich langen Leben und für eine Vielleserin wie sie eine ziemlich überschaubare Zahl wird. Das war dann der Moment, in dem sie sich entschieden hat, sich von vielen Büchern zu trennen, weil das Leben zu kurz ist, um sie ein weiteres Mal zu lesen. Das ist ein Gedanke, den ich sehr gut nachvollziehen konnte. Und ich habe mich bei meinem letzten Umzug auch von vielen meiner Bücher getrennt. Aber das Buch, das ich euch heute vorstellen möchte, begleitet mich seit 7 Umzügen. Ich habe es das erste Mal gelesen, als ich 24 war, und jetzt habe ich es gerade zum dritten Mal gelesen. Das Buch heißt Die Frau in den Dünen. Es ist ein bisschen gewagt, euch das vorzustellen, nicht weil Sex darin vorkommt, obwohl auch das der Fall ist, sondern weil es ein Klassiker ist. Und da sehe ich schon die eine oder den anderen zusammenzucken und an die Schule denken. Aber das ist noch nicht alles. Es ist ein japanischer Klassiker. Trotzdem verspreche ich euch, die Geschichte ist absolut universell und die 224 Seiten lesen sich an einem langen Nachmittag so weg. Ob ihr das Buch tatsächlich am Strand lesen wollt, das müsst ihr dann selbst entscheiden. Der Autor heißt Kobo Abe. Den kennt zumindest heute bei uns kaum noch jemand. Dabei ist er zu Lebzeiten immer wieder für den Literaturnobelpreis gehandelt worden. Und ich behaupte, die Geschichte Die Frau in den Dünen, die 1962 erschienen ist, ist absolut zeitlos. Die ist so zeitlos, dass Abe sie heute, 57 Jahre später, noch genauso erzählen könnte. Sein Protagonist hätte heute sicherlich ein Handy, aber dieses Handy hätte dann am Ende des Tages keinen Strom mehr. Oder es gäbe kein Netz und schon wäre alles wie damals. Die Geschichte beginnt mit den Worten: Eines Tages im August verschwand ein Mann. Er war mit der Bahn zu einem Ausflug an die Küste aufgebrochen, kaum eine halbe Tagesreise entfernt, und seitdem fehlte jede Spur von ihm. Die Vermisstenanzeige bei der Polizei und die Berichte in den Zeitungen waren ohne Ergebnis geblieben. Der Mann wird bis zur vorletzten Seite des Buchs nur der Mann sein. Und als ich das Buch zum ersten Mal gelesen habe, war ich dieser Mann. Nicht sofort, aber ab dem Augenblick, in dem ihm im wahrsten Sinne des Wortes der Boden unter den Füßen wegrutscht. Zunächst beschreibt Kobo Abe ihn als eigenbrötlerisch, irgendwie nerdy. Obwohl dieser Mann eine Lebensgefährtin hat, scheint ihn niemand so richtig gut zu kennen. Als er verschwunden ist, scheint alles möglich. Ein Verbrechen, Selbstmord, Homosexualität. Das erzählt Abe mit einem Hauch Ironie, und als ich das Buch jetzt gelesen habe, kam es mir so vor, dass die Ironie gar nicht so sehr seinem Protagonisten gilt, sondern vielmehr den anderen, die diese ganzen Vermutungen anstellen, weil sie alles im Leben für erklärbar halten. Dabei steht nur fest, der Mann ist weg. Was wirklich hinter seinem Verschwinden steckt, erzählt Abe dann in seinem kurzen, intensiven Roman. Und mich fasziniert bis heute, wie viele Deutungsmöglichkeiten in dem Buch stecken. Der Mann fährt also an einem Augustnachmittag mit dem Zug ans Meer. Dort will er in den Dünen Insekten sammeln. Denn er hofft, eine neue Insektenart zu entdecken und damit für alle Ewigkeit ins Lexikon zu kommen. Ich habe ja gesagt, er ist ein bisschen nerdy. Er ist dabei so in seine Suche vertieft, dass er den letzten Bus verpasst und schließlich in einem Dorf, das in den Dünen liegt, ein paar alte Männer nach einem Quartier fragt. Das könne gern auch in einem Privathaus sein und natürlich würde er dafür bezahlen, und der dachte sich, okay, die Sehnsucht nach dem authentischen Leben im Fischerdorf gab es offenbar schon lange vor Airbnb. Die alten Männer bringen ihn an den Dorfrand, wo ein Häuschen steht, das aussieht, als wäre es in ein Sandloch hineingebaut. Und einer der Männer ruft: Hey, alte Dame! Dann blitzt eine Laterne auf und eine Frauenstimme dirigiert sie zu einer Strickleiter. Zur Überraschung des Mannes erwartet ihn unten eine Frau, die er auf gerade mal Anfang 30 schätzt und die damit ein bisschen jünger ist als er selbst. Ganz am Ende des Buchs gibt aber dem Mann übrigens auch neben dem Namen ein Geburtsdatum, und das ist sein eigenes. Das habe ich erst jetzt rausgefunden, denn beim ersten Lesen gab es das Internet noch nicht. Gut, der Mann ist unten im Sandloch bei dieser Frau angekommen Die lächelt ihn an und weil sie ihm sympathisch ist, ist das eigentlich der einzige Grund, weshalb er nicht sofort umdreht, denn das Haus ist in einem äußerst desolaten Zustand. Balken sind morsch und feucht und durch alle Ritzen läuft wie in einer ewigen Eieruhr feiner Sand. Sie kocht ihm eine Suppe und während er sich danach für die Nacht fertig macht, beginnt sie Kanister um Kanister mit Sand voll zu schaufeln und ums Haus rumzutragen, denn auf der einen Seite kommt die Düne gefährlich dicht an das Haus heran. Der Mann, der so ein bisschen wissenschaftlicher Typ ist und sich nicht nur mit Insekten auskennt, sondern, wie er glaubt, auch mit Sand auskennt, schaut sich das kopfschüttelnd an und sagt, mit dieser Arbeit werden Sie nie fertig werden und wenn Sie noch so lange schuften. Aber sie macht unbeirrt weiter. Am nächsten Morgen will er ganz leise aufbrechen, weil die Frau erschöpft schläft und da muss er feststellen, die Strickleiter ist weg. Als er versucht, die Düne zu erklimmen, rieselt ihm der Sand nur durch die Finger. Er sitzt fest. Das ist der Ausgangspunkt für ein existenzialistisches Kammerspiel. Fassungslosigkeit, Wut, Verzweiflung, das sind nur die Gefühle, mit denen es anfängt. Es wird eine Fluchtgeschichte, der Mann ersinnt immer wieder neue Möglichkeiten, um schließlich doch noch zu entkommen. Es ist eine Sisyphos-Geschichte. Es wird eine Beziehungsgeschichte und letztendlich ist es eine Geschichte über den Sinn des Lebens, der ich mich genauso wenig entziehen konnte, wie sich die beiden dem alles durchdringenden Sand entziehen können. Aber ist vom französischen Existenzialismus beeinflusst gewesen und erzählte auch Kafka, Dostojewski, Edgar Allan Poe und Rilke zu seinen Vorbildern. Die Frau in den Dünen ist 2 Jahre später nach seinem eigenen Drehbuch fantastisch verfilmt worden. Ich hätte mir das nie vorstellen können, dass man diese Bilder so einfangen kann. Und der Film hat dann 1964 in Cannes den Spezialpreis der Jury erhalten und war danach für den Oscar nominiert. Aber es lohnt sich unbedingt, erst das Buch zu lesen, weil es so viele Bilder in einem hervorrufen kann. Ich lese euch diesmal nur eine ganz kurze Passage vor, die auf dem Klappentext meiner alten Ausgabe steht. Die neue Ausgabe ist da ein bisschen existenzialistischer unterwegs. Also, kleine Impression. Natürlich sprang ihre Erregung allmählich auch auf ihn über. Er empfand eine seltsame Trauer, wie er desgleichen bisher noch nie erfahren hatte. Die Frau glühte von innen her. Es war, als gingen unaufhörlich Wellen von Leuchtkäferchen auf sie nieder. Die Fragen, die ich mir diesmal beim Lesen gestellt habe, sind gar nicht so anders wie beim ersten Lesen vor bald 30 Jahren. Sind Fragen über äußere und innere Freiheit, über Zugehörigkeit und Unabhängigkeit, übers Ankommen und Einlassen, über Beharrlichkeit und wofür man sie aufbringen will, über die Liebe und auch darüber, was das Leben ausmacht. Und doch habe ich es heute anders gelesen. Wenn ich damals gedacht habe, ich bin dieser Mann, fühle ich mich heute der Frau deutlich näher. Dieser Frau, die das Leben annimmt mit allem, was ist und die es einfach lebt. Und ich bin schon gespannt, wie es mir beim nächsten Lesen gehen wird. Die Frau in den Dünen von Kobor Abe gibt es als Taschenbuch im Unionsverlag und es kostet 12,95 Euro. Ich halte die für sehr gut investiert. Das Buch hat inzwischen 248 Seiten, weil es um ein interessantes Nachwort ergänzt worden ist. Ich freue mich, wenn ihr Feist Bücher kostenlos abonniert und wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast bitte weiter. Über Sternchen und Likes freue ich mich natürlich auch, denn ihr wisst ja, das ist die Währung im Internet.